und ich arbeite nicht mehr gegen meinen Körper und mir ist auch nichts mehr wert, außer die Menschen, die ich liebe, wäre mir nichts anderes mehr es wert, gegen meinen Körper zu arbeiten. Mhm. Das ist es.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr genießt den Frühsommer. Vielleicht hört ihr diese Folge ja aber auch mitten in der Vorweihnachtszeit. Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Er ist ein Archiv. Also ganz egal, wo ihr gerade in Zeit und Raum steckt. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und freue mich einfach, dass ihr dabei seid. In dieser Folge freue ich mich über einen Deep Talk. Ich hatte nämlich spontan die Gelegenheit, die großartige Sarah Desai, die kennt ihr sicherlich aus den Mindful Sessions, aus ihrem super erfolgreichen Podcast. Sie ist zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin. Und ich hatte die Gelegenheit, Sarah ganz spontan in ihrer Heimatstadt, in der Hauptstadt Berlin, zu treffen. Und zwar auf einen Deep Talk. Sarah und ich sprechen über den berühmten Prozess, warum es so wichtig ist, ihm zu vertrauen, warum es keine Abkürzungen gibt, was ihre Erfahrungen auf dieser Reise sind und was sie in den letzten Jahren über sich ganz persönlich gelernt hat und immer noch lernt. Für mich ist es immer eine Freude, mich mit Sarah auszutauschen und ich hoffe natürlich, dass auch ihr in diesem Gespräch ganz, ganz viele schöne, wertvolle Inspirationen und Impulse bekommt oder im besten Fall einfach danach ein gutes, zuversichtliches und ermutigendes Gefühl. Viel Spaß mit dem Deep Talk und Sarah Desai.
Dankeschön, dass ich hier sein darf, beziehungsweise dass du hier bei mir bist in meinem Wohnzimmer.
Ja, dass du die heiligen Räume zur Verfügung stellst, ist ja auch nicht selbstverständlich. Liebe Sarah, es sind bewegte Zeiten. Wie geht es dir mal zum Landen?
Gut geht's mir. Es kam jetzt sehr direkt, aber stimmt, heute ist ein guter Tag. Mhm. Ich merke aber, dass ich immer mehr meine Routinen brauche, um mich auch entsprechend auszurichten, Richtung Hoffnung.
Mhm. Und Zuversicht. Mhm. Ja, wie schön, weil das ist was, was ich in meinem Prozess lange nicht so richtig auf dem Schirm hatte, beziehungsweise nicht so richtig verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, mich so zu verändern, dass ich in die Erwartungen, Prägungen der Gesellschaft passe, also endlich so sein wie alle anderen, dann fühle ich mich sicher, sondern eher, wie kann ich die Parameter in meinem Leben so gestalten, dass ich mich in meinem Sein darin wohl und sicher fühle. Weißt du, wie ich meine?
Absolut, absolut.
Was sind deine Routinen, die du brauchst unbedingt als Fundament für dein Leben?
Ganz wichtig ist Meditation für mich, aber auch da integriere ich das quasi in meinen Schlaf. Wenn ich so Wachphasen habe, ich glaube, wir alle kennen das, ne? Gerade wenn auch viel los ist, innerlich und äußerlich, dann ist es mit dem Durchschlafen ja immer so. Und dass ich zum Beispiel dann da nicht wach liege einfach, sondern ich habe mir so eine Meditationsroutine zurechtgelegt, die ich dann praktiziere. Dann Sport ist sehr wichtig für mich geworden. Dadurch, dass ich sehr viel mit meinem Geist arbeite und beobachte, ist es für mich fast genauso wichtig geworden, aber auch den Körper mitzunehmen. Mhm. Und dann ist für mich ganz wichtig, was für Menschen zu tun, die ich liebe. Mhm. Und das kann zu Hause was zu kochen sein. Es müssen gar nicht die großen Dinge sein. Das habe ich nämlich auch lange gedacht. Höher, schneller, weiter und besonders ausgefuchst oder besonders spirituell und besonders anders, also eben besonders. Mhm. Und ich komme immer mehr dahin, dass das Besondere tatsächlich ist, die kleinen Momente, die man sonst oft verpasst. Und wir haben ja oft das Gefühl, dass wir ein Leben voller verpasster Momente leben. Und das sind aber genau diese kleinen Momente, die wir verpassen. Von dem Großen gibt es nichts zu verpassen. Das habe ich gemerkt für mich.
Super schön. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Jack Kornfield, das euch bestimmt auch nicht unbekannt ist, nämlich nach dem Meditieren Kartoffel schälen und Wäsche waschen oder wie so ähnlich heißt es, glaube ich. Wie wunderbar, die Zufriedenheit in der Normalität zu finden.
Total, total. Und die Normalität ist doch auch echt eine schöne Sache. Das tun wir immer so ab, ne? So, hey, und wir wollen alle was Besonderes. Aber die Normalität ist das Besondere. Wir sind in Frieden. Unser Nervensystem kann runterfahren. Das ist das Besondere. Mhm. Das ist der Luxus. Der Luxus ist, genau diese Normalität zu haben.
Wir werden heute ein bisschen sprechen über den wunderbaren Satz Trust the Process. Vertraue dem Prozess. Ein Satz, der, ich weiß, ihr Lieben, euch zu den Ohren herauskommt. Und doch beinhaltet er eine der großen Wahrheiten im Sein als Mensch, was, wie ich immer mehr feststellen muss, ohne dazu zu fatalistisch zu sein, sondern eher realistisch, echt nicht so leicht ist. Es ist gar nicht so leicht, ein Mensch zu sein. Ich dachte aber lange, dass man sich das nur hart erarbeiten muss und dann ist alles fluffig. Kennst du das?
Ja, Mensch sein ist einfach wahnsinnig komplex. Mhm. Also wir sind ja so komplex. Ich bin so komplex. Also das, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, ist vielleicht jetzt schon gar nicht mehr relevant, weil ich das durch irgendwelche Filter nach außen getragen habe oder weil ich irgendeinen Gedanken hatte, der irgendwie kam, weil ich irgendwas vielleicht gerade gelesen habe und mich das an einen Moment erinnert hat, der vielleicht schon 20 Jahre zurückliegt und ich deswegen eine Aussage getroffen habe. Ja? So, und das ist jetzt mal eine Sekunde beschrieben. Ja, wir sind wahnsinnig komplex und Menschsein ist komplex. Und dann sind wir auch noch alle zusammen mit anderen Menschen. Mhm. Und es treffen so viele unterschiedliche, komplexe Realitäten und Wahrnehmungen aufeinander. Aber ich glaube, das, worauf wir uns einigen können, was da auch wieder die Normalität ist, das ganz Einfache, eigentlich wollen wir alle nur geliebt werden. Mhm. Und uns sicher fühlen.
Ja, Sicherheit und Bindung. Ja. So ist es. Wie die Verena König, die ja auch bei dir im Podcast war vor ein paar Wochen. Also alle Links zu Sarah, na klar, wie immer, ihr wisst es längst, in den Shownotes. Und ich finde, da hat die Verena mit ihrem aktuellen Buch den Nagel so auf den Kopf getroffen, nämlich dass Trauma in Beziehung geschieht, aber eben auch in Beziehung heilt. Und deswegen finde ich es ganz besonders schön, dass du auch in deinen Routinen des Alltags, die dir wichtig sind, auch die Verbundenheit mit Menschen, die du liebst, hervorhebst. Weil da natürlich auch Heilung geschieht. Also nicht nur dort, aber dort auch.
Absolut. Weil wenn wir uns anschauen, warum wir überhaupt den ganzen Quatsch machen, den wir machen, ne? Das Höher, Schneller, Weiter, von dem du eben ja auch gesprochen hast, und die Kämpfe und die Selbstzensur, die Kämpfe, die wir mit uns selbst austragen, uns auch so hart zu uns selbst sind und diese ständige Selbstüberwachung, ja, die wir da praktizieren, ist doch letztendlich nur, weil wir uns nach Verbundenheit sehen. Denn Verbundenheit ist einfach Sicherheit. Und wenn wir auf diese Erde kommen und ich bin nicht verbunden, dann überlebe ich überhaupt nicht, weil dann kümmert sich keiner um mich. Ich kann mich ja gar nicht um mich selbst kümmern. Und dieses Bedürfnis tragen wir ja weiter in unserem Leben. Und es bedeutet, dieses gemocht zu werden, das ist ja oft so verpönt, ach, die will beliebt sein. Das hat überhaupt nichts mit beliebt sein zu tun. Das ist ein existenzielles Bedürfnis.
Es geht ums blanke Überleben.
Es geht ums blanke Überleben und das vergessen wir oft. Und das ist Verbundenheit. Und in Verbundenheit, wenn die nicht da ist oder wenn wir die anzweifeln, dann entsteht da ganz viel Verletzung, ganz viel Angst. Also auch da wieder die existenzielle Angst. Und die kann eben auch darin geheilt werden, in der Verbundenheit. Was wir mit den Jahren halt machen, weil wir ja ziemlich früh erfahren, Mensch, Sarah, so wie du bist, bist du jetzt nicht ganz sicher. Du wärst auf jeden Fall sicherer, wenn du ein bisschen leiser wärst oder ein bisschen lieber wärst oder ein bisschen mehr lächelst oder was auch immer wir so gespiegelt bekommen haben, merken wir ja, okay, ich bin in Sicherheit, wenn ich anders bin, wenn ich mein wahres Ich geißel in gewissen Momenten und wir manifestieren uns dann in einer Persönlichkeit, die sich komplett nach außen richtet, also nach dem Feedback von außen oder anders gesagt, wir fangen an, Masken in Situationen zu tragen. Und diese Masken, die führen dazu, dass wir eigentlich nie die Erfahrung machen können der Verbundenheit. Nämlich, hey, so wie du bist, Sarah, ohne deine Maske, bist du eigentlich richtig. Und das könnte ja der heilende Moment sein. Aber es kostet einfach wahnsinnig viel Mut, dann in Situationen, zum Beispiel, nehmen wir mal eine alltägliche Berufssituation, ja, zu sagen, ich bin überfordert damit oder ich weiß es gerade, kannst du mir helfen? Mhm. Ich weiß es gerade, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ja. Statt eben die Maske der Professionalität aufzusetzen, zu sagen, ich weiß es einfach nicht. Das wäre so ein magischer Moment der Verbundenheit. Aber das kostet natürlich viel Mut, weil wir auch oft gelernt haben im Leben, wenn ich das jetzt mache, dann ist das eine Abwertung meiner selbst. Und ich gebe Menschen die Möglichkeit, mich abzuwerten, / ich werde ausgestoßen.
Ja, und ich finde es so wunderbar, dass wir in einer Zeit leben, wo wir über dieses Thema des falschen Selbst, der Masken oder ich nenne sie auch manchmal so Avatare, also diese Scheinpersönlichkeiten, die wir oder die ja unser kluger Organismus in unseren frühen Lebensjahren anfängt zu kreieren, was ja so genial ist. Und ich finde es doch eine schöne Zeitqualität, dass wir anfangen, da drüber zu sprechen, dass da mehr Verständnis für in die Welt kommt, dass es mehr in die Sichtbarkeit kommt. Und dass wir so mehr und mehr kapieren, das betrifft uns alle. Also die anderen, das bin ich. Hm. Und umgekehrt. Auf dem Weg dann letztendlich in die eigene Authentizität. Und wenn ich dich jetzt frage, wie nah bist du dran an deinem authentischen Selbst jetzt im Jahr 2025? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, ich bin so nah dran, dass ich merke, mehrfach am Tag,
wenn du's
nicht bist, dass ich es nicht bin. Genau.
Ja, voll gut. Das kenne ich auch. Und dann, ihr Lieben, bitte nicht die Keule rausholen gegen sich selber, weil das passiert natürlich immer wieder, ne? Dass man denkt, ah, da habe ich vielleicht doch Ja gesagt, obwohl ich Nein meinte.
Absolut. Es ist ja auch ein... Es ist eigentlich auch ein großes Spielfeld. Und wir meinen oft, um jetzt nochmal so aufs große Ganze zu gehen, wir bräuchten diesen einen Plan. Du hast es ja eben gesagt, du dachtest, du musst nur genug dafür tun und dich genug anstrengen, dann bist du ein einfacher Mensch. Mhm.
Ja? Ein normaler.
Ein normaler Mensch.
Ein normaler Mensch, ja.
Was ist normal? Wer prägt den Begriff normal überhaupt? Und ich glaube, es gibt kein Normal. Und das, was wir unter normal verstehen, ist das, was eben uns gesellschaftlich weitergegeben wurde unter all den Masken. Mhm. So, und was total unfrei gemacht hat. Und das dürfen wir ablegen. Und damit auch vor allen Dingen spielen. Ja? Es gibt nicht diese eine Lösung. Es gibt nicht diesen einen Moment, in dem wir unsere Augen aufmachen und dann haben wir es alles gecheckt und dann sind wir ja normal.
Nein. Aber ich habe das lange gedacht, du nicht?
Nee.
Wusstest du immer, das geht ewig so weiter, bis ich diesen Planeten verlasse? Ich dachte, ich muss mir irgendwas hart erarbeiten und dann habe ich es kapiert.
Ich glaube, bei mir war es eher so, dass ich vielleicht früher mal dachte in meiner Jugend, okay, das läuft alles irgendwie so nach so einem Plan ab und dann kommst du irgendwann an und dann stellst du dir keine großen Fragen mehr. So, mhm. Ne? Mhm. So. Gott sei Dank ist es nicht so. Und ich finde auch, umso älter ich werde, umso freier werde ich, umso mehr gibt es zu entdecken. Also ich merke einfach, wie schön komplex das Leben auch ist, wie viele Möglichkeiten das eigentlich bietet und dass es eine Riesenspielwiese auch ist, um mich selbst kennenzulernen, um das Leben kennenzulernen. Wir meinen ja auch, oft, es ist jetzt schon zu spät. Also der Umkehrschluss von deiner Aussage vorhin, ja, es muss doch jetzt mal hier schneller gehen, ist ja, sonst ist es zu spät. Ne? Aber es ist nicht zu spät.
Total gut, den Satz mal zu Ende zu denken. Ja. Es muss schneller gehen, weil...
Genau, ja. Weil sonst ist es verpasst.
Ja, genau.
Mhm. Aber es gibt kein Verpassen, wenn du dir selbst erlaubst, das, was da ist, wirklich da sein zu lassen. Und dich zu fragen, das, was ich jetzt gerade mache, das kann ein Gedanke deiner selbst sein. Das kann sein, dass du gerade irgendwie ein Gefühl in dir hast. Zum Beispiel Eifersucht. Nehmen wir mal nicht die schönen Gefühle. Nehmen wir mal die Eifersucht. Nehmen wir mal die Missgunst. Nehmen wir mal den Neid. Mhm. Ja? Das, was du da gerade fühlst, drängst du das weg und dadurch macht es dich kleiner, lässt dich innerlich zusammensinken, oder guckst du dir das an und erforschst das. Dadurch wird aber auch aus so einem ja eigentlich engen Gefühl etwas Großes. Es macht dich größer, es lässt dich expandieren. Wir können jedes Gefühl nehmen und es größer machen, aber nicht im negativen Sinne, sondern dass es uns nicht innerlich einfallen lässt, verschrumpfen lässt, sondern expandieren lässt. Und genauso auch, ob das jetzt unser Job ist, weil ich weiß, dass für viele der Job ja das Ding ist, wo wir jetzt meinen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich normaler Mensch oder bin glücklich. Und das, was du gerade machst, und zwar in dem Job, was du machst, lässt dich das gerade kleiner werden oder größer werden. Und da geht es aber auch dabei nicht um die eine große Berufung. Ja, auch in meinem Job habe ich so viele Dinge, wo ich mich jeden Tag frage, lässt mich das jetzt kleiner oder größer werden innerlich? Und das heißt nicht, dass ich jetzt meine Steuern nicht mehr machen muss, sondern wie gehe ich damit um, dass das einfach auch Teil des ist. Da sind wir wieder bei der Normalität. Mhm. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber
ich kann gut folgen. Es ist, ich würde für mich, glaube ich, eher die Worte enger und weiter, also weil es sich auch so im Körper so eng anfühlt. Und ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel mit dem Neid, weil, und das ist uns oft gar nicht bewusst, ich sehe gerade, ich habe so viele blaue Flecken an meinen Fingern. Schau mal, ich bin mit einem Freund Motorrad gefahren und habe mich ich hatte so viel Angst, weil ich so lange nicht mehr auf dem Motorrad saß, ich mich so festgeklammert habe, dass meine Armfinger gelitten sind. So, ich schweife ab. Ich fand, der Neid ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil aus dem Gefühl des Neides ja sofort ein zweites Gefühl entsteht, nämlich die Scham.
Ach ja, Scham.
Das heißt, und dann bestrafen wir uns doppelt und dann wird es noch enger und noch kleiner oder wir fühlen uns schuldig und wir schämen uns, weil Neid, das gehört sich nicht. Wie kann man denn auf jemanden neidisch sein? Das ist ja total daneben. Was bin denn ich für ein schlechter Mensch? Und dann ist sie schon zugeschnappt, die Falle. Anstatt wahrzunehmen, interessant, es gibt in mir einen Anteil, der empfindet Neid. Kannst du mit dem Anteil sein?
Kannst du mit dem, der ist okay.
Ja.
Na? Und Neid ist ja auch zeigt uns ja auch was wir uns eigentlich wünschen. Und so der einfachste Schritt ist zu gucken, okay, warum bin ich neidisch? Was sind da weil Neid ist nie, warum die anderen, sondern Neid ist immer, warum nicht ich? So. Und natürlich assoziieren wir mit Neid etwas Verwerfliches, dass wir den anderen was nicht gönnen. Aber es geht nicht um die anderen, es geht um uns. Und manchmal sind wir neidisch, wenn wir jemanden sehen, der ganz frei lebt. Aber wir sehen ja Neid auch, das ist auch wieder beim Neid, sehen wir alles durch eine verzerrte Brille. Wir schließen ja die Komplexität des Lebens aus beim Neid. Ich sehe ja dann nur, oh, die Person, die lacht so frei, ich wäre auch gern so frei. Ich sehe aber nicht die Tränen, die sie vorher vergossen hat oder das Gespräch, was sie vorher am Telefon geführt hat, was vielleicht schwierig war. Ne? Das heißt, das ist eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Dann kommt die Scham. Und die Scham, ich meine, wer kennt es nicht? Schäm dich. Das sind zwei Worte, die echt durch Mark und Bein gehen, ja, die wir alle schon mal gehört haben früher. Und dieser Richter, der vielleicht früher unsere Eltern waren oder andere Menschen, sind wir jetzt selber so geworden. Und Scham sagt uns, mit dir passt was grundsätzlich nicht. Du bist falsch, du bist schlecht. Und wenn du ein schlechter Mensch bist, dann ist in unserer Gesellschaft ganz klar, was mit dir passiert. Ne? Da muss bestraft werden. Das heißt, auch da wieder tun wir alles, um das zu verstecken. Wir machen uns wieder kleiner, weil wer hat schon Lust, bestraft zu werden? Mhm. Ja? Und da passiert auch was in unserem Nervensystem. Da werden durch diese konstante Anspannung, werden konstant Cortisol-Stresshormone ausgeschüttet. Das heißt, all das, was da innerlich mit uns passiert, auf Gefühlsebene und auch mit unserem Denken, macht was mit unserem ganzen körperlichen System auch. Ja, wir sind unter Daueranspannung, wir sind eigentlich im Dauerstress, da sind wir wieder bei dem Überleben von Anfang des Gespräches. Dass wir meinen, da geht's, also unser System ist in konstanter Aufruhr, Fight-Flight-Modus oder Freeze und schüttet ohne Ende Stresshormone aus. Ja? Das wiederum macht was mit unserer Muskulatur. Ja, wir sind angespannt, unser Nacken ist angespannt. Ich hatte immer so angespannten Nacken. Das ist wirklich Horror. Also mir saß es wirklich im Nacken, bis hin zu chronischen Kopfschmerzen. Diese konstante Anspannung. Wir schlafen schlecht, unser Körper kann gar nicht mehr richtig regenerieren. Und unsere Motivation übrigens, jetzt sind wir wieder zum Beispiel beim Neid, ist dann auch nie unsere eigene Motivation, sondern das, was wir eigentlich bei anderen sehen, was vielleicht gar nicht unsere Motivation ist. Ja, das ist ja auch, da sind wir wieder bei der Authentizität. Ist es wirklich das, was ich will? Mhm. Klar, ist es doch toll, wenn ich anderen dabei zugucke, wie die erfolgreich sind. Wo die vielleicht, weiß ich nicht, ganz viele Follower haben, ganz viele Menschen erreichen. Mhm. Aber ist das überhaupt das, was ich will? Mhm. Na, wir hatten jetzt eben
im Vorgespräch darüber gesprochen.
Ja. Ist das das, was du willst, mit allem, was dazugehört? Ist das wirklich das? Und Neid lässt uns oft die Motivation verschieben lassen. Ja? Da ist die Motivation nur das, was wir bei anderen sehen. Und wir vergessen die Frage, die eigentlich wichtig ist. Will ich das eigentlich?
Und auch das ist ja ein Prozess. Also Sarah hat es gerade schon erwähnt, wir haben im Vorgespräch, wir waren hier in Berlin noch schnell einen Kaffee vorher trinken und haben uns genau darüber unterhalten, dass so in dieser, ich nenne es jetzt mal Branche, in der wir aktiv sind, beide in der weitesten Sinne Persönlichkeitsentwicklung, dass es natürlich die Big Player gibt und dann gibt es so die Mittelfeld und dann gibt es so die, die jetzt so nachwachsen, zu denen würde ich mich erzählen. Und dass es mir auch passiert ist, dass ich über einen Zeitraum von 1,5-2 Jahren mich gar nicht hinterfragt habe, ob ich da überhaupt hin will. Und jetzt langsam zu dem Punkt komme, ach so, ich will da gar nicht hin. Ich bin viel zu introvertiert dafür. Ich lebe viel zu gern zurückgezogen. Mir sind Begegnungen mit meinen Freunden viel wichtiger als eine Million Follower zu haben. Es gibt einfach Prioritäten in meinem Leben, die haben mehr Gewicht. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder uns da auf den Prüfstand stellen. Also praktisch die anderen das Außen wegnehmen aus dem Fokus und den Fokus wieder auf uns richten und uns fragen, ja, aber will ich das überhaupt? Eigentlich so simpel und so klar, ne?
Ja.
Ja. Ich würde gerne nachfragen, nochmal ganz kurz an der Körperbeschreibung, die du gerade gegeben hast mit deinen Verspannungen. Wie lange hat es gedauert, weil der Faktor Zeit natürlich in diesem Heilungsprozess, dem lebenslang, eine große Rolle spielt für viele Menschen. Wie lange hat es gedauert, bis du das Gefühl hattest, du kommst aus einem ganz anderen Business, du warst lange Jahre bei einer Plattenfirma, hattest hohen Stress, warst sehr, sehr erfolgreich, bist es ja heute immer noch, aber ganz woanders. Wie lange hat es gedauert, bis der Körper runtergefahren ist? Also bis du das Gefühl hattest, ich komme mal wieder in Tiefschlafphasen, meine Muskulatur entspannt sich, die Migräne wird weniger?
Also ich muss dazu sagen, nur weil ich vorher einen anderen Job hatte und jetzt eben viel mit Mindfulness, Spiritualität mache, heißt es nicht, dass ich weniger Stress hatte. Also, ne, das muss man halt auch mal dazu sagen, um ehrlich zu sein. Mhm. Und es ist jetzt bei mir gar nicht so, dass ich sagen würde, ich habe nie wieder Verspannungen, sondern ich merke das schneller und kann da ganz anders mit umgehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe auch eine Verletzung im Rücken, weswegen, also da hole ich mal kurz aus, es Zeiten gab, wo ich gar nicht meinen Kopf hochheben konnte. Das hatte dann gar nichts mit den Verspannungen zu tun. Aber all das zusammen, mich dem anzunähern und nicht dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst. Das hat sehr lange gedauert, ne? Weil ich war eigentlich, ich bin ein Soldier, immer schon gewesen. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber ich musste das halt auch oft sein. Ich musste einfach durchpowern. Also da ging es auch um existenzielle Sachen früher. Und ich habe gar nicht meinen Körper gekannt. Das ist natürlich auch eine Altersfrage wahrscheinlich. Also weißt du, wenn du 24 bist, da war ich ja noch alleinerziehend und musste mir irgendwie so ein Leben aus dem Boden stampfen. Ja, da habe ich körperlich, da habe ich gar nicht meinen Körper gefragt, geht das jetzt? Mach's da einfach. Und das geht halt einfach mit Mitte 40 nicht mehr so. Und da hörst du halt auf deinen Körper. Und ich arbeite nicht mehr gegen meinen Körper. Und mir ist auch nichts mehr wert, außer die Menschen, die ich liebe, wäre mir nichts anderes mehr es wert, gegen meinen Körper zu arbeiten. Mhm. Das ist es. Und dadurch habe ich eine viel gesündere Beziehung zu mir. Das war früher überhaupt kein Argument. Ja, wie, ja, das geht nicht. Du musst auch, also, du brauchst auch mal Pause. Das ist das so, das habe ich gar nicht gespürt. So. Und heute, egal wie viel ich arbeite, egal wie viele Teambesprechungen ich habe, egal was gerade passiert, auch in meiner Firma, ob ich gerade am neuen Buch schreibe, ich gehe zu meinem Sport. Das ist absolute Priorität. Ich arbeite nicht mehr gegen mich. Ich esse gut. Das ist für mich erst sehr, sehr spät gekommen tatsächlich.
Also an der Stelle bist du heute gut mit dir verbunden.
Da bin ich gut mit.
Spürst, was du brauchst.
Genau, ich bin gut mit mir verbunden. Ich spüre, was ich brauche. Und ich mache es dann eben auch. Nichts, wie gesagt, außer die Menschen, die ich liebe, wenn die mich brauchen, ist es mir mehr wert, meinen Körper hinten anzustellen und meine Gesundheit. Auch meine mentale Gesundheit übrigens, das hängt ja alles zusammen. Das war früher nicht so. Und ich würde auch mal behaupten, nicht nur in existenziellen Phasen, sondern auch danach. Ne? Also Erfolg, was auch immer wir darunter verstehen, dass das Buch jetzt ein Spiegel-Bestseller wird, dass das, weiß ich nicht, die Ausbildung, möglichst viele Auszubildende hat, obwohl, nee, das war nie das Ding, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses klassische Erfolgsdenken war mir schon immer wichtig und das stand immer an erster Stelle.
Eine klitzekleine Pause für ein großes Dankeschön bei meinem heutigen Werbepartner, dem Hotel Lindenwirt in Draxelsried im wunderschönen Bayerischen Wald. Auch jetzt im Sommer ist es für mich der perfekte Rückzugsort. Es ist mitten in der Natur mit unendlich viel Wald drumherum und natürlich ganz, ganz viel Raum zum Durchatmen. Mein persönliches Highlight ist der Naturschwimmteich, in den ich mich dann jetzt in den Sommermonaten auch wieder reintraue. Die Familie Geiger, die hat hier mit unendlich viel Liebe einen Ort geschaffen, der Wellness und Natürlichkeit einfach großartig verbindet. Mit ganz unterschiedlichen Saunen, mit Spa, Yoga im eigenen Yoga-Haus, Pilates, Wandern, Meditationen und vielem mehr. Und sie denken sich ständig neue Zauberhaftigkeiten aus, wie man diesen Ort noch schöner machen kann, was ehrlich gesagt kaum geht. Das Essen ist der Hammer, das Wasser kommt direkt aus der Waldquelle und über allem steht das Motto, eins sein mit sich und der Welt und das fühlt man dort einfach. Wenn ihr also mal ein paar Tage Sommerauszeit braucht, für die Get Happy Community gibt es zur Begrüßung eine kostenlose Detox-Behandlung. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich sag Danke an den Lindenwirt. Weiter geht's.
also vor meinem eigenen Wohlbefinden, weil ich dachte, das ist Wohlbefinden, aber es ist eben nicht Wohlbefinden. Und sich da auch mal zu fragen, oder mich, muss ich gar nicht in der dritten Person reden, mich zu fragen, was steckt denn dahinter eigentlich? Da ist ja auch eine Angst dahinter. Da ist eigentlich genau die gleiche Angst, von der wir eben gesprochen haben, nämlich Zugehörigkeit. Dann bin ich doch gut genug, wenn auf meinem Buch der Spiegel-Bestseller Kleber ist. Habe ich gemacht, habe mich kein bisschen anders gefühlt. Ne? So, weißt du, wie ich mich jetzt gerade gut fühle? Ich schreibe gerade am dritten Buch und ich habe es auch meinem Sohn letztens gesagt. Ich habe gesagt, du, ich schreibe ganz ohne Angst, ganz ohne Druck. Ich schreibe einfach. So. Und ich auch gerade, wie ich mein Business mache oder auch wie ich überhaupt meinen Job lebe, ich mache das, ohne dass mein Nervensystem ständig in einem Aufruhr ist und mehr. Nee. Ist genau richtig so, wie es jetzt gerade ist. Und sich da eben zu hinterfragen, ist es vielleicht auch oft nur ein Schutzschild. Ne?
Und das heißt eine Überlebensstrategie, ne?
Genau. Und es ist, aber ein Schutzschild ist ja eine Überlebensstrategie. Und es ist nicht falsch, Erfolg haben zu wollen. Ich liebe immer noch Erfolg. So, also ich meine, ich freue mich, wenn mein Buch ein Bestseller wird. Klar. Da habe ich auch lange dran gearbeitet. Aber wie weit gehe ich dafür? Wann sage ich doch, nee, es ist jetzt 12, ich gehe ins Bett und schreibe nicht noch Mails, um Marketing zu machen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ne? Wie fühle ich mich dabei, während ich die Sachen mache? Und da sind wir auch wieder bei dem Alltag, bei dem Normal. Ich will mich normal fühlen. Ich will nicht diese ständigen Lows and Highs, und die, weißt du, weil die Highs sind immer sehr kurz.
Ne? Dopamin hält nicht lang.
Dopamin hält nicht lang, genau.
So ist das leider. Und das war für mich zum Beispiel auch auf der Reise, war das so ein Game Changer und hat mir so nochmal die Augen geöffnet für diese Komponente, du hast ja Cortisol schon erwähnt, für diese ganze Neurotransmitter-Ebene. Und dass wir auf die eine oder andere Art und Weise alle auf dieser Achterbahn gefangen sind zwischen Cortisol und Dopamin und Adrenalin, und dass unser Gehirn einfach auch sehr trickreich ist, um den nächsten Dopamin-Hit zum Beispiel einmal durch die Blutbahnen zu jagen. Und das hat eine große Macht über einen. Und dass auch darüber jetzt ein Bewusstsein in die Köpfe der Menschen kommt, dass unsere Neurotransmitter in unserem Gehirn auch einfach so eine wesentliche Rolle spielen, das finde ich stark.
Ja.
Ist viel Hoffnung drin.
Viel Hoffnung drin, ja. Und da auch wirklich ehrlich zu sich zu sein.
Ja, genau.
Hinzuhören und ehrlich sein mit sich. Und dann gibt es eben kein, ach, warum geht's nicht schneller? Weil es gibt überhaupt kein Schnell, es gibt gar kein Ankommen. Solange ich lebe, will ich dieses Leben erfahren und mich auch ausprobieren und Erfahrungen machen. So, darum geht es letztendlich. Und das kann ich nur, wenn ich mir auch erlaube, Fehler zu machen übrigens. Ne? Also Fehler im Sinne von, dass Dinge auch mal nicht funktionieren, wie ich mir die wünsche. Also ich auch nicht, ich bin nicht immer die Geduldige und die Verständnisvolle. Nee, manchmal, glaube ich, kann ich echt auch sehr schwierig sein. So. Übrigens die armen Menschen, nur in den Beziehungen, wo ich mich auch ganz sicher fühle. Die armen Menschen, die mich lieben.
Ja, wo man sich dann traut, sich zuzumuten.
Genau. Und das ist übrigens auch Beziehung und Liebe, den Raum dafür, jemanden halten zu können. Und also umgekehrt gilt das natürlich genauso. Mm. So, das ist der Raum, wo man sich nicht zusammenziehen muss. Deswegen ist es übrigens auch an alle Eltern ein Riesenkompliment, wenn die Kinder nach Hause kommen und sich bei euch einfach mal frustriert sind oder nicht so sind, wie ihr euch das vielleicht gerade wünscht. Weil bei euch, das fühlen sie sich sicher. Da können das raus. Na, die Kinder gehen auch durch die Welt und müssen sich den ganzen Tag zusammenreißen, weil sie sich da nicht sicher fühlen. Ja, ob das schon in der Kita ist, im Kindergarten, in anderen sozialen Umfeldern. Das heißt nicht, dass die Umfelder wirklich unsicher sind. Das ist einfach nur die subjektive Wahrnehmung.
Ja, aus Empfinden. Ne?
Aus Empfinden. Ja. Und dann kommen sie nach Hause und dann sagen sie, so, und jetzt lasse ich mal alles raus, weil sie sich sicher fühlen. Das ist ein Kompliment.
Schöne Perspektive.
Ja.
Tatsächlich.
Und so ist das übrigens auch in Partnerschaften. Und Klar muss man dann auch gucken, dass es nicht irgendwie nur einseitig ist, aber ja, wie sicher fühlst du dich? Und dann auch in der Beziehung mit dir selber. Hm. Wie sicher fühlst du dich, wirklich dir einzugestehen und zu sagen, ey, ich bin gerade neidisch oder ich weiß es gerade nicht. Weißt du, wie oft ich beim Buchschreiben war, denke, ich weiß es eigentlich gerade gar nicht. Und ich gucke da jetzt mal genauer hin. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch in unserer Arbeit, die wir machen, so wichtig. Wir haben keine Lösung. Ich habe keine Lösung für jemanden. Jeder, der zu mir kommt, kennt sich besser, als ich die Person jemals kennen würde. Und deswegen halte ich auch zum Beispiel gar nichts von dieser Guru-Mentalität. Kein Mensch braucht mich.
Ja? So ist es.
Du weißt, du bist Expertin für dein Leben. Ja. Und das ist auch der einzig ethische Ansatz, zu sagen, jeder Mensch trägt die Antworten in sich. Er hat sie gerade vielleicht nur vergessen oder kann sie nicht sehen. Und ich begleite dich dabei, die wiederzufinden. Aber du findest die selber, du hast die ja schon.
Wir sind natürlich gerade, wenn der Leidensdruck ziemlich hoch ist, wir alle sehnen uns nach irgendeiner Art von Ankommen. Und ich weiß es von mir, aus meiner Biografie, natürlich auch nach so diesen endgültigen Lösungen oder auch nach schnellen Lösungen. Und ich habe neulich in irgendeinem Podcast eine ganz schöne Formulierung gehört, nämlich: Egal für welche Erfahrung wir uns jetzt entscheiden, und ich sage das jetzt mal komplett ohne Wertung, was mir nicht leicht fällt, aber ich tue es trotzdem, egal ob wir uns jetzt für irgendeine sehr invasive Breathwork-Methode entscheiden oder Ayahuasca machen wollen oder Psychedelics nehmen wollen oder was auch immer, also sage ich jetzt mal so Tools, die für manche Menschen sich vielleicht wie Abkürzungen anfühlen, was total gut funktionieren kann, aber was auch ordentlich in die Hose gehen kann. Ich glaube, solange wir das nicht integrieren, und das war diese Formulierung in dem Podcast, solange wir das nicht integrieren und in Zusammenhang stellen mit unserer Biografie, mit unserem Sein und mit unserer Komplexität, bleibt es eben nur eine Erfahrung. Oder vielleicht auch nur der nächste Dopamin-Hit, der nach spätestens 2 Wochen sich wieder ausschleicht. Ja, Punkt. Da ist jetzt gar keine Frage mit drin. Es war nur so eine Ergänzung. Und natürlich gerne, wenn deine Gedanken dazu kommen, die zu teilen.
Sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, egal was man jetzt, und ich weiß das auch von vielen Menschen, mit denen ich spreche, aus deren Erfahrung, bei manchen ist es halt das Wochenendseminar, bei anderen ist es eben dann, weiß ich nicht, der Ayahuasca-Trip. Zwei unterschiedliche Sachen. Ohne Integration bringt dich das nicht weiter. So, und die Integration ist eben das echte Leben. Da sind wir wieder bei dem Normalität. Sie lebe hoch. Und das ist das, worum es geht. Denn wir müssen die Dinge in unser Leben integrieren. Ansonsten ist es eben nur ein kurzes Hi. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? Wenn wir fertig wären und dann kommt nichts mehr. Das wäre ja auch langweilig. Mhm. Aber Integration ist das Allerwichtigste. Sonst ist es einfach nur, ja, wie du gesagt hast, eine kurze Dopaminspritze. Und egal, welche wir da jetzt nehmen, ne? Es gibt nichts, was irgendwie diese Langfristigkeit verspricht, außer Integration. Es sei denn, du wirst plötzlich erleuchtet. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
Wobei ich mich auch mit zunehmendem Alter selber immer wieder an dieser Stelle so ein bisschen korrigieren muss. Also wir sprechen ja darüber, diesem Prozess zu vertrauen, auf dem es ja eigentlich gar kein richtig oder falsch gibt. Denn wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die letzten 30 Jahre, gab es natürlich vielleicht Dinge, wo man versucht ist zu denken, ach, das hätte ich mir auch sparen können. Aber hätte ich mir das wirklich sparen können? Oder war es nicht genau auch in dem Moment, keine Ahnung, die richtige Entscheidung für einen Menschen, der fragwürdig war, vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt? Aber hätte ich mir das wirklich ersparen können? Oder hat es mich nicht dann doch wieder den nächsten Schritt gehen lassen? Weißt du, wie ich meine? Ist nicht dann doch am Ende alles irgendwie perfekt orchestriert mit allen vermeintlichen Fehlern, die wir machen auf dem Weg?
Absolut, weil du würdest ja jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen.
Vermutlich.
Oder du hättest nicht die nächste Erfahrung gemacht. Vielleicht würdest du hier sitzen, aber über einen anderen Weg wärst du hier hingekommen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen falsch, es gibt nur, was machen wir daraus? Ja? Wie gehen wir weiter? Mhm. So, und ganz viele dumme Sachen, die ich gemacht habe, die waren total wichtig, dass ich die gemacht habe, auf jeden Fall. Und deswegen ist es aber eher auch, das ist Leben. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zu, oder oftmals, wenn wir jünger sind, also wenn ich zurückgucke, da denke ich mir öfter, boah, da hatte ich einfach nur Glück. Ne? Also da wäre ich einen Schritt weiter nach links gegangen, das wäre es gewesen. So. Mhm. Und auf der anderen Seite vermisst man das aber auch ein bisschen. Ne? Das ist einfach, dass man diese Erfahrungen einfach macht. Wir haben einfach gar keine, ich nenne es jetzt mal Fehler. Ihr wisst, ich meine nicht Fehler damit, aber wir haben gar keine Fehlerkultur mehr. Ja. Alles, ist, was wir tun, ist irgendwie nur noch auf Zuspruch ausgerichtet oder auf Perfektion, die perfekte Beziehung, das erfolgreiche Buch, bleiben wir jetzt mal dabei, das erfolgreiche Projekt. Selbst wenn wir irgendwas kochen, ja, es muss ja gut ankommen bei allen. Probier dich doch einfach mal aus. Mhm. Wir haben das verlernt, aber hat auch vielleicht auch was mit unserer Gesellschaft mit Sicherheit sogar zu tun.
Mhm. Ja. Und mit unseren Prägungen vermutlich auch.
Ja, natürlich, weil wir ja wissen, da sind wir wieder bei der Angst, wenn etwas nicht perfekt ist, dann oder nicht akzeptabel genug, dann haben wir wieder Angst, dass diese Verbindung fehlt, dass wir eben nicht in Sicherheit sind, dass die Leute sagen, nee, Sarah, also das war jetzt nicht akzeptabel. Ja? Und deswegen sehen wir auch da wieder alles durch die verzerrte Brille von, hey, okay, war jetzt nicht perfekt. Ja? Oder ich habe auch viele Dinge schon gemacht, die hätte ich gerne in Beziehungen anders gemacht, habe ich aber nicht. Auch heute noch, ja. Aber statt zu sagen, ey, das war jetzt nicht optimal, okay, ich gehe jetzt mal hin und entschuldige mich, ja, sagt ja unser innerer Richter gleich, ja, also du bist grundlegend falsch. Da sind wir wieder bei der Scham. Wie kannst du sowas machen? Wieso können wir nicht einfach mal sagen, ey, scheiße, das hätte ich echt anders machen sollen. Mhm. Ich gehe jetzt einfach hin und entschuldige mich und damit ist gut. Mhm. Nein, stattdessen versuchen wir immer alles perfekt zu machen, damit wir eben auch perfekt dastehen. Geht gar nicht darum, den anderen nicht zu verletzen.
Nee, wir machen uns halt nicht angreifbar, vermeintlich. Ne?
Vermeintlich nicht, da sind wir wieder bei der Maske. Und deswegen fühlen sich auch viele so, selbst wenn sie jahrelang in Beziehungen sind, und es ist egal, ob es romantische Beziehungen, familiäre, freundschaftliche Beziehungen sind, dass sie trotzdem alleine sind. Ja klar, weil wir uns alle nur mit unseren Masken begegnen. Mhm. Dann habe ich doch lieber, dass jemand auch mal irgendwie Scheiße macht, um es jetzt mal Entschuldigung so zu sagen, und hinterher einfach sagt, sorry. Ey, weil das ist menschlich. Mhm. Und das will ich auch, dass mir jetzt jemand zugesteht.
Mhm. Du machst im 6. Jahr jetzt deine Ausbildungen, ne? für deine Coaches. Und Hybrid, das heißt Präsenz oder live online. Also du hast viel Berührung, viel Begegnung mit Menschen, so richtig mit anfassen, also so richtige Menschen. Heilst du mit deinen Coaches auch immer noch ein Stückchen weiter mit?
Ja, jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Mensch diesen Durchbruch hat, und ich meine nicht den Durchbruch von höher, schneller, weiter, sondern den Durchbruch, sich anzugucken, worum geht es eigentlich wirklich bei mir. So. Und das dann auch anderen ermöglicht, weil da ist die Transformation. Worum geht es eigentlich wirklich hinter den Masken, hinter dem Wut? So, was ist eigentlich diese Urangst dahinter? Das, was geheilt werden will. Und wenn ich sehe, dass ein Mensch dahin geht, ist das was mich absolut berührt und heilt. Und ja, weil es so eine essentielle Erfahrung ist, die uns zurück zu uns selbst bringt.
Empfinde ich auch so, tatsächlich. Es ist wie so ein fast ein bisschen, also ich habe ein paar heilige Momente in meinem Leben erleben dürfen. Meine Mutter zu begleiten in ihren letzten Stunden in dieser Inkarnation. oder eben auch das, was du schilderst, das bezeugen zu dürfen, wenn in Verbundenheit mit Menschen sogenannte Durchbrüche geschehen oder Menschen wirklich mit sich in Berührung kommen, in Kontakt kommen, in einem sicheren Raum, in einem Umfeld von Menschen, die das halten können. Also ich heile da auf jeden Fall immer so ein kleines Stück weiter mit, weil man erkennt sich so im Anderen und man spürt, dass unsere, wie krass verbunden wir miteinander sind und wie ähnlich unsere Wunden auch sind, obwohl wir ganz individuelle Biografien mitbringen. Und das empfinde ich doch als großes Geschenk und großen Segen, da auch dabei sein zu dürfen.
Absolut. Und es ist auch immer so spannend, weil zu Beginn der Ausbildung sind es ja alles noch Fremde. Und deswegen ist die Ausbildung eben auch live, ob jetzt online oder auch vor Ort. Und nicht, es ist kein Videotraining, weil ihr kriegt ganz viele Tools natürlich und Coaching-Tools und Mindful-Tools, das ist ganz klar. Aber es wird durch alles live begleitet, weil diese Transformation oder diese Durchbrüche können nur stattfinden in der echten Begegnung. Mhm. Das geht gar nicht anders. Und das ist eben so schön zu sehen. Erstmal sind das halt eine Runde von Fremden. Ich merke auch immer so, ich bin selbst natürlich auch immer aufgeregt am Anfang. Mhm. Ne, alle Augen gucken dich an. Und ich kenne ja, also wir treffen immer eine Vorauswahl. Es gibt lange Gespräche. Du kannst dich auch nicht einfach nur online anmelden, sondern die Co-Coaches. Also, du hast zwei Gespräche über eine Stunde, die du führst, damit du auch das bekommst. Also gar nicht, weil wir euch abchecken, sondern weil uns wichtig ist, dass wir auch eure Erwartungen erfüllen. Und das heißt, die Co-Coaches wissen schon so ein bisschen, also kennen schon die Auszubildenden und wir sprechen uns natürlich auch ab, aber letztendlich sitzen wir da alle am ersten Tag als Fremde. Mhm. So. Und wie schnell es geht, schon nach dem ersten Tag, spätestens am zweiten, sitzen da keine fremden Menschen mehr, es sitzen einfach nur Herzen da. Mhm. Na, und es hat aus der ersten Ausbildungsrunde mal jemand gesagt, es ist mir so hängen geblieben, hey, das verbindet ein Leben lang. Wir wissen nicht vielleicht, was die Lieblingspizza von der anderen Person ist, aber wir kennen ihre tiefsten Geheimnisse und Ängste und Wünsche und Träume. So. Und jetzt sind wir ja im 6. Ausbildungsjahrgang und es treffen sich manchmal eben zufällig auch auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so Menschen, die gar nicht im gleichen Ausbildungsjahrgang waren, aber das hat Daniela, die hat dann einfach mit mir angefangen zu arbeiten, die war auch Auszubildende, zu mir gesagt, Sarah, wenn ich jemanden treffe und der sagt, der hat die Mindful Masters Ausbildung gemacht, dann liegen wir uns direkt in den Armen, weil da ist so eine Verbundenheit. Mhm. Selbst wenn ich dich gerade zum ersten Mal sehe, ich weiß, wo du durchgegangen bist. Ich weiß, dass du dich, wie du dich gezeigt hast. I respect that and I've been there und das verbindet uns. Und das finde ich schön. Das gibt mir Heilung, weil ich auch natürlich mit meinen eigenen Masken gelebt habe und immer noch lebe. Ich bin da auch nicht frei von und weiß, wie anstrengend das auch ist. Es ist so anstrengend, so und so unfrei zu machen. So, und es ist auch ganz viel Angst ja dahinter. Ja, nicht der Mensch sein zu dürfen, der wir sind, oder zu glauben, dass der Mensch, der wir sind, falsch ist. Das glauben wir ja oft, sonst würden wir uns ja nicht verstecken.
Und das ist so traurig. Und das muss, ich finde, auch unbedingt betrauert werden an einem gewissen Punkt, wie lange wir durchs Leben gegangen sind und wirklich eine tiefe Überzeugung, also ich würde es sogar eher als Überzeugung benennen als Glauben, ich bin falsch.
Ich bin falsch.
Und das ist so traurig.
Ja, damit durchs Leben zu gehen, mit der Annahme, der Mensch, der ich eigentlich bin, der unter meiner Maske ist, der ist falsch. Ich bin ein Fehler. Und da geht so viel, da sind wir bei Scham, da sind wir bei Angst. Die Angst, dass das aufzufliegen, die Angst, enttarnt zu werden. Und das kann nur in Begegnungen geheilt werden. Weil nur in Begegnungen, wenn ich das schaffe, mich da, ich sag jetzt mal im übertragenen Sinne, nackt mache, die Maske abnehmen und jemand mich annimmt und sagt, du hast doch genau richtig, so wie du bist. Und mir geht es genauso. Das ist Heilung.
Wie eine warme Decke.
Ja.
So schön. Wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten, ob wir schon über dein Buch sprechen. Aber wir haben ausgemacht, dass wir uns einfach nächstes Jahr, wenn es erscheint, nochmal treffen. Schöne Gespräche lassen sich endlos wiederholen. Aber verrate uns doch, ich weiß es ja schon, aber verrate uns doch zumindest deinen Schwerpunkt. Oder magst du, dürfen wir das noch gar nicht
offiziell sagen? Doch, das dürfen wir. Es geht tatsächlich um Selbstzweifel oder konkreter ausgedrückt um Imposter-Syndrom. Mhm. Und da fließt alles drunter, was wir auch gerade besprochen haben. Nämlich genau dieses Gefühl von, ich bin grundsätzlich falsch. Woher kommt das? Ja, wo sind die Wurzeln dafür? Und was macht das mit uns? Welche Gefühle dominieren uns? Was macht das mit unserer Psyche? Was macht das mit unserem Körper? Aber eben auch, wie können wir das auflösen? Mhm. Wie können wir diesen Gedanken erstmal anschauen, mit ihm arbeiten, loswerden? Und merken, hey, ich bin richtig so, wie ich bin. Ich bin richtig so, weil das ist das Fundamentale.
Ja.
Von da aus geht erst alles andere weiter. Zu sagen, so wie ich bin ein guter Mensch.
Mhm.
Bin richtig. Ja, und das gucken wir uns an in dem Buch.
Und ich habe, ich bin ja auch aus den Medien und du bist aus der Plattenbranche und ich nehme an, du wirst etwas Ähnliches erlebt haben. Selbst die größten Superstars haben in meiner Anwesenheit hinter verschlossenen Türen gesagt, in Wahrheit habe ich die große Angst, dass eines Tages irgendjemand sieht, dass ich in Wahrheit überhaupt nichts kann und dass ich kein guter Musiker bin und wir reden hier wirklich echt über Top-Leute. Und dann fliege ich auf, das ist ja das Wesen des Imposter-Syndroms, also das Hochstapler-Syndrom. Und auch das zu erkennen, dass wir darin alle traurigerweise vereint sind, aber eben zusammen auch den Ausstieg finden können, finde ich doch auch sehr versöhnlich und hoffnungsvoll.
Ja, wir sind alle betroffen. Es war, früher hatte man, es war noch so die namenlose Angst. Und dann in den 70ern hat man, ich glaube in den 60ern, 70ern hat man sich dann auf die Suche gemacht. Und hat das erstmal bei Frauen festgestellt, ne, hat natürlich auch viel mit Sozialisierung zu tun, bei erfolgreichen Frauen, weil natürlich früher auch davor die Generation viele Frauen gar nicht gearbeitet haben. Das heißt, Sozialisierung, Gesellschaft spielt eine Rolle. Und dann hat man aber weiter geforscht und hat man gemerkt, dass alle betroffen sind, dass 70% aller Menschen betroffen sind, egal welche Schichten, welches Geschlecht. Ja, und auch aus meiner Erfahrung weiß ich, dass so viele, die wahnsinnig erfolgreich sind, das haben. Ob du jetzt von Menschen aus der Öffentlichkeit sprichst, von KünstlerInnen sprichst, von Ärzten, von Anwälten, weil natürlich auch die Fallhöhe immer größer wird.
Absolut,
ne? Ja. Die Fallhöhe wird größer. Genauso haben das aber auch Menschen, die, weiß ich nicht, einen alltäglicheren Job nachgehen.
Mhm.
Ja? Aber das, was wir zu verlieren haben, oder mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, exposed zu werden, aufzufliegen,
ja,
ist natürlich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, viel, viel größer noch. Ne? Aber das ist eine sehr heilende Erfahrung, dass wir das letztendlich alle haben und das, was wir heute besprochen haben, da auch mit reinfließt.
Mhm. Hast du Better Man gesehen? Den Robbie Williams-Film?
Nee.
Ist wirklich, falls du noch Recherche machen möchtest, ist, weil bei ihm läuft es natürlich auch, da ging es ganz, ganz viel darum, ich finde, nicht so leicht verdauliche Kost. Mhm. Also der arbeitet ganz schön nach, aber trotzdem sehr berührend und ein toller Film.
Geht es um ihn als Person? Ah, okay.
Es geht um ihn als Person. Sehr berührend. Liebe Sarah, ich danke dir so sehr für diesen kleinen, spontanen Austausch. Ich bin sicher, es war nicht der letzte.
Ich danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte in deinem Zuhause. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind.
Ich freue mich auch sehr. Und dass wir uns heute persönlich gesehen haben.
Ja. Zeitwurz. Alles Gute für dich.
Dir auch. Ciao, ciao.
Größtes Dankeschön zum Schluss an euch, ihr fantastischen Menschen, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn teilt und dass ihr so mutig auf eurer ganz eigenen Reise seid und nicht aufgebt. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Wenn ihr Lust habt, ich sag's immer wieder gerne, dann lasst mir ein Abo da. Ihr helft mir somit, den Podcast immer mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr meinen kostenlosen Newsletter abonniert, in dem ich wenig Werbung mache, dafür aber ganz, ganz viele Gedanken und hoffentlich auch inspirierende Worte teile. Und der wird von Woche zu Woche größer und darüber freue ich mich wirklich wie Bolle, denn ich lasse da viel, viel Liebe und viel Energie reinfließen und ich freue mich, wenn er euch berührt und wenn er euch erreicht. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf Annette Nowak. Annette und ich sprechen darüber, wie man gut mit einem Tinnitus leben kann oder trotz eines Tinnitus. Denn wer so ein Ohrengeräusch schon mal gehabt hat oder vielleicht sogar aktuell darunter leidet, der weiß, wie groß der Leidensdruck ist, wenn man damit keinen Umgang findet. Und Annette hat viele tolle Impulse und Inspirationen für euch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also bis nächste Woche. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.